Willkommen beim Adi Podcast, deinem Kanal rund um Adipositas und deren Therapie. Ob du selbst betroffen oder als Mediziner in der Behandlung engagiert bist, hier findest du wertvolle Einblicke und praxisnahe Informationen. Und hier kommen deine Gastgeber vom Adipositas Zürich Team, Professor Dr. Dr. Marco Büter, Professor Dr. Med Andreas Thalheimer und Tariq Abunay.
Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Adi-Podcast. Mein Name ist Marco Büter. Ich bin bariatrischer Chirurg im wunderschönen kleinen Spital Männedorf am Zürichsee und mittlerweile auch stolzer Gründer der Praxis Viscera Med. Ich bin wie immer nicht alleine, sondern werde begleitet von meinem guten Kollegen und Freund Andreas.
Ich grüße euch alle an den Endgeräten und im Gegensatz zu den sonstigen Aufnahmen sind wir heute tatsächlich auch wieder nur zu zweit. Tariq ist leider verhindert, aber wir hoffen, dass wir ihn ersetzen können.
Wir können ja mal sagen, wo er ist, freitags immer. Der ist bei seiner Selbsthilfegruppe in München, Dicke Freunde München. Das ist ihm ganz, ganz wichtig, weil das damals von seinem Bruder Faris initiiert worden ist und da lässt er nicht mit sich verhandeln. Diese Termine sind nicht verschiebbar.
Grüße gehen raus nach München.
Hallo, hallo. Aber zu zweit sind wir natürlich nicht ganz allein. Wir haben heute wieder einen Gast und wir begrüßen in unserer Mitte Wolfgang Langhans. Hallo Wolfgang.
Hallo.
Schön bist du bei uns. Für die, die Wolfgang nicht kennen, und das werden einige von euch sein, habe ich mal kurz ChatGPT gefragt, ob er mir eine kurze Zusammenfassung geben kann. Herausgekommen sind 3 Seiten, die werde ich jetzt nicht alle vorlesen.
Bitte nicht.
Wolfgang ist renommierter Schweizer Ernährungsphysiologe und emeritierter Professor der ETH Zürich und hat sich in seiner Karriere intensiv mit der Steuerung der Nahrungsaufnahme und des Energiehaushalts beschäftigt, insbesondere im Kontext von Adipositas und Typ 2 Diabetes. Jetzt wissen die geneigten Hörer auch, warum du heute bei uns zu Gast bist.
Prima.
Und unser Rechercheteam bei ChatGPT hat ergeben, dass du ganz ursprünglich mal in München Veterinärmedizin studiert hast. Also im Prinzip ist das übersetzt das Studium, das später dann auch mal einen Tierarzt hinter sich bringt. Jetzt sagen wir mal, hey, stimmt natürlich nicht, du hast nie praktiziert als Tierarzt, aber du hast ein Tierarztstudium gemacht. Was hat das mit menschlicher Ernährung zu tun? Kannst du uns das so ein bisschen erläutern?
Natürlich kann ich das. Erstmal vielleicht auch von meiner Seite her herzlich willkommen zu diesem Podcast hier. Ich freue mich, hier zu sein. Es verspricht eine interessante Stunde zu werden. Und natürlich ist es so, dass die Tiermedizin per se zunächst mal nichts damit zu tun haben scheint. Aber bezüglich Ernährung oder bezüglich Hunger und Sättigung, Tiere fressen auch. Wir essen, Tiere fressen die grundlegenden physiologischen Mechanismen. Und ich betrachte mich eigentlich als Physiologen, sind bei Mensch und Tier die gleichen. Deswegen kann man auch an Modelltieren ganz gut viele Sachen untersuchen, die für den Menschen relevant sind.
Kannst du nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer den Begriff Physiologie erklären? Was ist damit gemeint?
Mit Physiologie ist gemeint im Prinzip, einfach ausgedrückt, die Lehre, wie der Körper funktioniert, wie die Organe funktionieren, wie alles in unserem Körper funktioniert.
Perfekt, du bist der perfekte Gast. Ich habe mich schon lange auf dich gefreut. Wir hauen ja hier immer Begriffe.
Du wolltest schon lange mal wissen, wie der Körper so funktioniert.
Ja, ich dachte, das würde ich nicht zu laut sagen.
Ah, beim Chirurgen überrascht das eigentlich niemand so richtig, muss man sagen. Aber ganz so ist es natürlich nicht, aber in den vielen Folgen, die wir bereits aufgenommen haben, benutzen wir ja eigentlich konsequent Begriffe, mit denen du dich ja viel intensiver beschäftigst als wir. Ich denke da an Hunger, ich denke an Appetit und Sättigung und das sind ja Begriffe, die sind unheimlich komplex, wenn man sich da wissenschaftlich, physiologisch mit beschäftigt. Warum haben wir Hunger oder wie entsteht denn Hunger überhaupt?
Also warum wir Hunger haben, ist relativ einfach zu beantworten, das ist ganz klar. Unser Körper braucht Energie. Im Stoffwechsel für alle Lebensfunktionen brauchen wir Energie. Das heißt, wir müssen uns Energie zuführen und Energie zuführen heißt Essen. Und Essen heißt, also um das Essen auszulösen, muss es Hunger geben oder irgendein Gefühl, das uns zum Essen veranlasst. Das ist mal warum haben wir Hunger?
Das ist also ein überlebenswichtiges Signal,
Es ist ein absolut überlebenswichtiges Signal und dementsprechend, das ist im Übrigen auch, da ist auch ein Bezug zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass es bei Mensch und Tier im Wesentlichen ähnlich funktioniert. Das ist von der Evolution her so alt im Prinzip, diese Mechanismen sind so alt, dass sie sehr konserviert sind im Verlauf der Evolution und man kann davon ausgehen, dass Hunger und Sättigung die grundlegenden Signale von Maus bis zum Menschen im Prinzip identisch sind.
Darf ich mal?
Der Energiewechsel, der Energiestoffwechsel ist nicht exakt identisch, da gibt es wichtige Unterschiede, aber bezüglich der grundlegenden Signale ist es im Wesentlichen das Gleiche.
Ich kann mich erinnern, Marco, wir hatten ja mal eine Folge mit Fabienne in Berlin, die Ernährungspsychologin, die hat damals sehr schön beschrieben, dass, sagen wir mal, die Beendigung dieses Gefühls Hunger, also durch Nahrungsaufnahme, beim Menschen evolutionsbiologisch immer auch so ein bisschen positiv konnotiert ist. Also es macht uns Freude zu essen, um das Gefühl von Hunger zu beenden. Ist das denn beim Tier auch so?
Also ist natürlich schwierig, Tiere zu fragen, inwieweit sie Freude empfinden beim Essen. Ich wäre aber auch ein bisschen vorsichtig. Also ich würde sagen, das Essen an sich ist natürlich so angelegt oder die Nahrungsaufnahme, um einen, wie soll ich sagen, neutralen Begriff zu benutzen, ist natürlich an sich so angelegt, dass es eine positive Konnotation ist. Das heißt, dass es was Schönes ist. Wenn Essen eine masochistische Übung wäre, wären wir schon längst ausgestorben. Das heißt, alles, was von der Natur her so ist, dass es für die Erhaltung von uns als einzelnes Individuum und als Art notwendig ist, hat normalerweise einen sehr stark ausgeprägten Belohnungseffekt. Und dazu gehört das Essen selbstverständlich, wie viele andere Dinge auch.
Was ja auch ein weiterer Aspekt des Begriffs Hunger im weitesten Sinne ist,
korrekt,
oder?
Ja.
Also, warum wir essen, haben wir jetzt relativ schnell abgefrühstückt. Vorsicht, Wortspiel. Eins meiner Highlights wahrscheinlich, muss ich sagen. Aber wie entsteht Hunger?
Wie entsteht Hunger? Also in der Vorlesung versuche ich den Studierenden immer klarzumachen, passt auf, was glaubt ihr, was sinnvoll wäre, wie oder wo Hunger entstehen könnte? Und dann kommt meistens relativ schnell, okay, also auf der einen Seite natürlich der Verdauungstrakt, wenn der leer ist, dann kann es da gewisse Signale geben, die das Essen auslösen. Auf der anderen Seite vom Stoffwechsel her, wenn im Stoffwechsel irgendwo eine Art Energiemangel entsteht oder am Entstehen ist, dass das dann Signale auslöst. Die kritische Frage dabei ist aber, wo passiert das oder wo kommen diese Signale zusammen? Und das ist der Punkt dann, wenn ich die Studierenden dort habe, dann sage ich normalerweise, okay, jetzt überlegt mal, wo, wenn ihr Ingenieure wärt und solltet irgendeinen Mechanismus konstruieren, der irgendeinen, was weiß ich, Bot zum Essen anregt, wo würdet ihr den auslösenden Mechanismus platzieren? Und wenn ich das dann mit Ihnen diskutiere, dann kommt relativ schnell, ja gut, an irgendeiner Stelle, wo im Prinzip alle Informationen, die über Energie im Körper relevant ist, zusammenläuft. Und wenn wir an dem Punkt sind, dann sind wir beim Hypothalamus, also bei diesem kleinen, ich versuche es ein bisschen zu erklären jetzt für eure Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht für euch natürlich, bei diesem kleinen...
Andi schon. Vielen Dank. Vielen Dank. Grüße gehen raus.
Bei diesem kleinen Areal im Hypothalamus, 1% der Hirnmasse oder sowas, das für die Steuerung von dem gesamten endokrinen System, Nervensystem und so weiter im Wesentlichen verantwortlich ist. Und dort ist es natürlich auch, also oder alle möglichen Funktionen steuert, und zwar insbesondere die energieverbrauchenden Funktionen steuert. Also beispielsweise Reproduktion, das heißt Sexualverhalten, beispielsweise Stoffwechsel, beispielsweise Tag-Nacht oder Schlaf-Wach-Rhythmus und natürlich alles, was mit Energie zusammenhängt. Und auf diese Art und Weise ist der Hypothalamus eigentlich prädestiniert dafür, alle diese Informationen zu sammeln und dann das Essen auszulösen. Und wenn wir in den Hypothalamus reingehen, dann gibt es dort bestimmte Neurone oder bestimmte Nervenzellen, die einzigartig sind im Gehirn, und zwar insofern, weil sie ein Neuropeptid exprimieren, also weil es dort ein Neuropeptid gibt, das es sonst nirgends im Körper gibt. Und es gibt einen bestimmten Teil vom Hypothalamus. Ich sage jetzt nicht, wie das heißt, das würde wahrscheinlich zu weit führen.
Doch, versuch's mal.
Das AGRP, Agouti-Gene-Related Peptide. Und das ist, wenn man also den Hunger morphologisch fassen sollte, dann würde ich auf diese AGRP-Neurone im Hypothalamus hindeuten, würde sagen, dort geht die Geschichte los mit Hunger. Allerdings, natürlich ist es so, dass der Hypothalamus die oder dass dort Informationen zusammenkommen, wie ich vorhin gesagt habe. Also alles, was energierelevant ist, wird dort eingespeist und dann wird quasi entschieden, ah, okay, der Marco will jetzt mit dem Velo nach Uster zurückfahren, da braucht er einen Haufen Energie oder was auch immer. Oder ich will morgen den Marathon laufen oder weiß der Teufel was. Und das kommt dann alles zusammen und steuert quasi das Hungergefühl.
Also zwei Dinge, die mir dazu einfallen als Frage. Erstens, der Hypothalamus liegt ja relativ hirnstammnah, also zentral, ist also gut geschützt von vom Rest des Gehirns, also besonders wichtig. Anatomisch schon kommt man nicht so leicht hin. Und da liegen ja auch die Bereiche, wo Dinge im Körper gesteuert werden, die nicht der unmittelbaren Willenskontrolle unterliegen. Ist das korrekt?
Das ist absolut korrekt.
Also würde man jetzt anatomisch, neurologisch, durchaus aus der Lage des Hypothalamus und aus den anderen Rollen, die wir vom Hypothalamus kennen, schließen können, dass der Hunger wahrscheinlich auch nicht Willenskontrolle unterliegt?
Das ist richtig. Also sagen wir so, ich glaube, der Hunger gehört zu den Funktionen, die sicherlich a priori nicht der Willenskontrolle unterliegen, die wir aber trotzdem übersteuern können. Ich meine, wir alle kennen das Gefühl, wir haben Hunger, du musst ein Forschungsprojekt einreichen und die Deadline ist heute um Mitternacht. Dann kann es sein, dass du furchtbaren Hunger hast, aber dass du trotzdem den Hunger jetzt überspielst für die nächsten 6 oder 8 Stunden, weil das eben fertig werden muss. Und also wir können das bis zu einem gewissen Grad beeinflussen, aber eben nicht kontinuierlich.
Nicht dauerhaft. Und wenn du sagst, alle Informationen, die irgendwas mit Energieaufnahme oder Verbrauch zu tun haben, fließen letztendlich an dem Punkt zusammen. Also die Information, was ich gegessen habe, was gerade im Darm resorbiert, verdaut wird, die Information geht an den Hypothalamus. Das, was ich sehe, Nahrung, die ich sehe, Geräusche letztendlich auch, Geruch, ich rieche etwas Leckeres. Ja. All diese Informationen geht zu diesem einen Punkt des Gehirns, wo alles miteinander verarbeitet und gesteuert wird.
Also ja, vereinfacht ausgedrückt, ja. Es gibt natürlich, es ist wie immer in der Physiologie, es ist noch deutlich komplexer. Lass mich vielleicht zuerst einen anderen Punkt erläutern und das ist das, ich versuche das immer mit der Analogie mit dem Tank und dem Tankanzeiger im Auto zu erläutern, auch wenn Autofahren verpönt ist, aber wir alle fahren oder die meisten von uns fahren trotzdem mit dem Auto. Jetzt frage ich, in dem Zusammenhang frage ich dann, nehmt an, ihr fahrt mit dem Auto unterwegs, wann fangt ihr an, dran zu denken, ob ihr tanken solltet? Fangt ihr an, dran zu denken, wenn der Tank leer ist oder fangt ihr an, dran zu denken, wenn ihr seht, dass der Tankanzeiger so langsam auf die Reserve zugeht? Natürlich fangen wir alle ans Tanken zu denken, wenn der Tankanzeiger auf die Reserve zugeht. Und so ist es mit den Hungersignalen auch. Also was vom Körper kommt zum Hypothalamus, zu diesen AGRP-Neuronen, das passiert nicht unbedingt dann, wenn wir keine Energie mehr haben, weil die Situation gibt's praktisch nicht, weil du hast immer irgendwo, auch wenn du sehr schlank bist, wie ich dich vor mir sehe, es ist zwar ein Podcast und kein
YouTube. Ich habe gesprochen, dass der Wolfgang das erwähnt.
Skeptische Blicke meinerseits.
aber eben, trotzdem hast du irgendwo Fett, das du mobilisieren kannst. Also du hast nicht keine Energie mehr im Körper. Das heißt, wenn du Hunger hast, dann geschieht das, ohne dass du am Energie, also dass du bereits im Energiemangel oder sowas bist. Das ist antizipatorisch quasi. Und das lässt sich recht schön zeigen. Also es ist insofern komplexer. Das andere, was du angesprochen hast, noch mit dem gut riechen und so weiter, das spielt auch noch eine Rolle. Und zwar, das ist dann aber im Wesentlichen so, dass es weniger die AGRP-Neurone selbst sind, die also dadurch beeinflusst werden, sondern dann eher das, was nach den AGRP-Neuronen passiert, weil die AGRP-Neurone gehen von einem bestimmten Areal im Hypothalamus, von dem Nucleus arcuatus, die meisten davon gehen zum paraventrikulären Nucleus, ist ein anderes kleines Areal im Hypothalamus, und zum lateralen Hypothalamus, und dort kommt dann alles mögliche andere zusammen, eben zum Beispiel solche Signale, also ob es besonders gut riecht und so weiter und so fort.
Jetzt ist es ja so, dass unsere Betroffenen, die an der chronischen Krankheit Adipositas leiden, ganz offensichtlich mehr essen, als sie verbrennen oder mehr Kalorien zuführen, mehr Energie zuführen, als sie benötigen grundsätzlich. Wahrscheinlich eben auch mehr Hunger haben. Kann man denn sagen, dass dieser chronische Erkrankung Adipositas in irgendeiner Art und Weise mit einer Fehlfunktion dieser Nervengeflechte in diesem ganz speziellen Gehirnareal zu tun hat? Also ist das sowas wie eine neurologische Erkrankung?
Also ich würde ganz sicherlich sagen, dass Adipositas ist eine Erkrankung und ist im Wesentlichen wahrscheinlich eine neurologische Erkrankung. Und es ist ein absoluter Unsinn, wenn man, was manche Leute leider immer noch tun, wenn man adipöse Patientinnen und Patienten so quasi ihnen quasi vorwirft, sie seien selber schuld, dass sie adipös sind oder was auch immer. Das ist ein Unsinn. Das stimmt einfach nicht. Das ist jeder, der nicht in der Situation ist, dass so also dafür anfällig ist, sollte froh sein und sollte sicherlich nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen, der eben das Pech hat, hier 20 Kilo mehr zu wiegen.
Ja, das ist eine total wichtige Aussage und das kann man eben nicht klar genug immer wieder wiederholen, weil, naja, die Betroffenen sind halt natürlich auch verzweifelt und suchen die Schuld oft bei sich selbst.
Was ist denn anders auf dieser hypothalamischen Steuerungsebene bei Patienten, die an Adipositas leiden?
Also ich glaube, dass man da nicht eine einzelne Ursache identifizieren kann, sondern dass das eben die ganze Geschichte ist sehr komplex und was wir hier machen, ist ja ohnehin schon das stark vereinfacht darzustellen. Aber ich gehe davon aus, dass es einfach unterschiedliche Faktoren sind, die hier ein bisschen aus dem Ruder laufen. Und wenn 10 oder 5 Faktoren ein bisschen aus dem Ruder laufen, dann hast du auf einmal eben den Unterschied, der dann im Endeffekt beim Körpergewicht vielleicht 10 Kilo, 15 Kilo oder 20 Kilo oder sowas ausmacht. Im Übrigen bin ich noch ein kleines bisschen, Andreas, mit dir nicht 100% einverstanden, weil ich nehme an, die meisten adipösen Patientinnen und Patienten, mit denen ihr es zu tun habt, die sind ja durchaus, die haben zwar ein deutlich höheres Körpergewicht als der Durchschnitt, aber die sind ja durchaus in der Energiebilanz. Das heißt nicht, dass die kontinuierlich zunehmen. Das heißt, wenn die in der Energiebilanz S sind, dann nehmen sie nicht mehr auf, als sie verbrauchen, sondern in dem Zustand sind sie dann quasi statisch, also einfach auf einem höheren Niveau als ihr beide jetzt oder wir.
Das ist korrekt. Um zu dem Punkt zu kommen, müssen Sie zu
irgendwann Zeitpunkt müssen vorher, Sie mal, okay. Und zwar längerfristig, also nicht nur für ein Wochenende, wo Sie sich überfuttert haben, sondern längerfristig müssen Sie in einer positiven Energiebilanz gewesen sein. Das ist klar, ja. Und das kann eben durch diese Kombination von unterschiedlichen Faktoren zustande kommen.
Jetzt hatten wir auf den Hypothalamus ja schon hingearbeitet, ja, in der Regulation des Hungers und des Appetits. Im Hypothalamus wird ja auch noch der Energieumsatz reguliert.
Genau.
Ist ja auch ein wichtiger Aspekt der Körpergewichtsregulation. Richtig. Was hat es denn damit auf sich?
Das ist ein Thema, das also seit 40, 50 Jahren wird das sehr intensiv und zum Teil auch sehr, sehr kontrovers diskutiert. Also zunächst mal vor ein paar Jahrzehnten haben die Leute geglaubt, dass im Prinzip das vom Energieumsatz her, dass quasi alle mehr oder weniger gleich seien. Aber inzwischen ist das natürlich längst ad acta gelegt. Das ist logisch. Oder es ist klar, dass es da auch deutliche Unterschiede gibt. Dann hat man eine ganze Zeit lang das braune Fettgewebe in dem Zusammenhang zum Teil mit verantwortlich gemacht, zum Teil aber auch als Chance betrachtet, wie man den Energieumsatz steigern könnte, um allenfalls auf diese Art und Weise das Körpergewicht zu reduzieren oder eine Körpergewichtszunahme zu verhindern. Das ist weitgehend, also das ist noch nicht ad acta, nein, das ist nicht richtig. Aber es ist einfach sehr, sehr schwierig, drücken wir es mal so aus, und bisher nicht allzu erfolgversprechend. Das hängt zum Teil auch damit zusammen, dass es hier eben, und ich habe das vorhin kurz erwähnt, dass es gewisse Unterschiede zwischen Maus und Mensch gibt. Beispielsweise hat man versucht oder versucht es auch jetzt teilweise noch, und es gibt immer wieder mal eine Arbeit, die darüber erscheint, mit Beta-3-Rezeptoragonisten. Das sind, ich weiß nicht, inwieweit ich es erklären soll, aber die Adrenergen, also es gibt unterschiedliche Adrenergie-Rezeptoren und die Beta-3-Rezeptoren sind ein spezieller Rezeptor, über den man dachte, dass man, und das funktioniert bei der Maus, dass man die Energieabgabe, also das braune Fettgewebe, das primär bezüglich also oxidativen Stoffwechsel, also primär Wärme generiert, dass man das aktivieren könnte damit. Bei der Maus funktioniert es prächtig, weil die Mäuse braunen Adipozyten den Beta-3-Rezeptor exprimieren. Denn beim Mensch ist es der Beta-2-Rezeptor. Das heißt, du musst die Beta-3-Pharmaka so hoch dosieren, dass du auf jeden Fall die Beta-2-Rezeptoren, also quasi Off-Target-Effekt hast, dann kannst du schon das auch beim Menschen bis zu einem gewissen Grad stimulieren. Aber wenn du natürlich Off-Target-Effekt an Beta-2-Rezeptoren hast, hast du kardiovaskuläre Nebeneffekte. Und bis jetzt lässt sich das sehr schwierig oder nicht auseinander dividieren.
Und wir haben ja auch als Erwachsene relativ wenig braunes Fettgewebe.
Das ist richtig, wir haben relativ sehr wenig braunes Fettgewebe.
Wie viel haben wir denn so im Prozent, also stimmen so die Zahlen, die ich im Kopf habe, 1, 2, 3% des Gesamtfettgehaltes?
Das stimmt sicherlich. Ich meine, das ist das braune Fettgewebe, man muss einfach wissen, es hat eine Hauptfunktion und ich glaube noch eine andere, vermutlich wichtige Funktion. Die Hauptfunktion ist natürlich Thermoregulation. Deswegen dachte man auch lange Zeit, dass das braune Fettgewebe beim Erwachsenen überhaupt nicht vorhanden ist. Hat man erst ja später durch die Tumordiagnostik gefunden, dass es eben doch beim Erwachsenen auch vorhanden ist. Aber vor 50 Jahren oder sowas dachte man, das ist eigentlich nur bei, oder dachten viele, es ist nur bei Neugeborenen vorhanden. Und bei Neugeborenen ist natürlich die Thermoregulation insofern sehr wichtig, wie im Übrigen bei Nagetieren, und da komme ich nachher vielleicht noch kurz drauf zu sprechen, weil die eine sehr ungünstige Oberflächenmassenrelation haben. Das heißt also, die produzieren nicht genug Wärme oder die haben Schwierigkeiten, genügend Wärme zu produzieren, um den Energieverlust über die große Oberfläche im Vergleich zur Masse auszugleichen. Deswegen ist bei den Neugeborenen wie bei Nagetieren das braune Fettgewebe wichtig, um überhaupt die entsprechende Homöothermie aufrechtzuerhalten. Wir haben das immer noch auch zur Thermoregulation und die Frage, die ich in dem Zusammenhang von Studierenden dann gelegentlich kriege, ist ja, reicht es, um das braune Fettgewebe zu aktivieren, wenn ich jeden Tag 2 Minuten kalt dusche? Das reicht nicht.
Jetzt wird's für den Andreas ganz interessant, der macht jeden Morgen 3 Minuten Eisbaden.
Also Eisbaden, ich wollte gerade sagen, also Eisbaden oder irgend sowas, da kommen wir schon eher in den Bereich, wo es funktioniert. Oder ich sage dann immer, es gibt so einen Verein in der in Zürich, die jeden Tag, glaube ich, von September bis März in der Limmat schwimmen. Und wenn man das macht, also da kommt man dann in Bereiche, dass man durch die Kälteexposition das braune Fettgewebe vielleicht so stark aktivieren kann, dass es ein bisschen was ausmacht. Aber
so hört.
Adipositas behandeln damit ist meines Erachtens illusorisch.
Das stimmt, aber das ist genau der Punkt, den ich da nochmal reinschießen wollte, diese dauerhafte, idealerweise tägliche Kälteexposition, freiwillige Kälteexposition, die soll zumindest, so ist die Theorie, tatsächlich die Aktivität und vielleicht auch die Quantität, also die Menge des braunen Fettgewebes verbessern, was einen positiven Effekt auf den Energiestoffwechsel, also den Grundumsatz hat. Und dann zu einer gewissen Gewichtsreduktion möglicherweise führt, aber die ist natürlich jetzt im Gesamtblick auf jetzt Adipositas vernachlässigbar.
Also da stimme ich 100% überein. Der positive Effekt von dieser Kälteexposition, und ich bewundere dich, ich war jetzt kürzlich erst unten am Mittelmeer südlich von Barcelona und bin zum Schwimmen gegangen, aber das war schon also saukalt.
Da hilft auch nicht der warme Gedanke des braunen Fettgewebes.
Da hilft auch der warme Gedanke ans braune Fettgewebe nicht.
Nein. Dass man sich da hochstimuliert.
Und ich war sicherlich nicht lang genug im Wasser, um mein braunes Fettgewebe zu stimulieren. Aber anyway, ich bewundere dich, wenn du das machst. Aber ich glaube, der wesentliche gesundheitsfördernde Effekt von diesen Kälteexpositionen ist vermutlich auch Herz. Also zum einen natürlich insgesamt Stoffwechsel auch über das braune Fettgewebe und Herz-Kreislauf-Effekt. Also grundsätzlich ist das sicherlich gesund.
Ja, es hat noch ein paar immunologische Effekte, die zumindest zu messen ist. Aber da wollen wir, vielleicht machen wir da mal eine Folge von.
Das muss uns erstmal einer nachmachen. Über die hypothalamische Organisation beim Energieumsatz auf Andreas morgendliches Eisbad.
Ja, sorry, hängt alles miteinander zusammen.
Aber weißt du, Marco, das ist das, was mich an der Physiologie so fasziniert. Ich bin ein Fossil. Ich habe an der ETH, inzwischen bin ich ja, wie ihr wisst, bin ich offiziell im Ruhestand. Aber solange ich aktiv war, habe ich mündliche Prüfungen gemacht mit den Studierenden. Und in Physiologie auch. Und das war fantastisch. Also erstens, Also ich habe es gemacht bis zu 60 Studenten, dann hatte ich, oder Studierenden, dann hatte ich 30 Stunden, das war eine Woche, die dann war dann voll mit Prüfungen. Und dann habe ich den Studierenden gelegentlich gesagt, erzählt mir irgendwas, fangt irgendwo an zu erzählen. Und dann haben wir uns eine halbe Stunde unterhalten, genauso, weil Physiologie, du kannst in der Muskulatur anfangen und im Gehirn aufhören oder du fängst im Darm an und hörst in der Muskulatur auf oder in der Lunge auf oder was auch immer. Das ist das Faszinierende, dass das alles irgendwo zusammenkommt.
Muskulatur ist ein gutes Stichwort, um auch über Energieumsatz nochmal unter dem Aspekt zu sprechen, glaube ich, oder?
Ja.
Body Composition, also Körperzusammensetzung. Welche Rolle spielt denn die Muskelmasse für den Energieumsatz?
Spielt eine ganz große Rolle. Also einmal die Muskelmasse natürlich ist der wichtige, das ist die wichtige Determinante für den Energieverbrauch generell. Im Fettgewebe passiert metabolisch ja nicht so viel. Und das Zweite, was in dem Zusammenhang wesentlich ist, was die Leute häufig ausblenden und was ausgeblendet wurde auch bezüglich jetzt Steuerung von Hunger und Sättigung, was ausgeblendet wurde im Prinzip seit den frühen 50er Jahren, seit der sogenannten lipostatischen Theorie von Brobeck, nicht Brobeck, Entschuldigung, Kennedy, dass die Leute primär sich aufs Fettgewebe fokussiert haben bezüglich Körpergewicht. Es ist aber ziemlich klar, dass die Muskelmasse auch reguliert wird. Und dass das natürlich auch ein wichtiger Faktor ist bezüglich der Geschichte, die wir alle kennen, bezüglich dieses Jojo-Effekts, wenn jemand es mit Mühe schafft abzunehmen und dann hinterher wieder zunimmt, dass natürlich das Fettgewebe sehr viel schneller wieder aufgebaut wird, nicht natürlich, aber das Fettgewebe wird schneller wieder aufgebaut als die Muskelmasse. Und wenn die Muskelmasse auch reguliert wird, bedeutet das natürlich, dass so lang vermehrt Hunger und vermehrt Hunger entsteht und vermehrt gegessen wird, bis auch die Muskelmasse wieder entsprechend etabliert ist, aber auf Kosten dann natürlich eine Zunahme des Fettgewebes, sodass sich die Körperzusammensetzung ändert und man am Schluss die Leute immer adipöser werden im Prinzip. Es gibt eine interessante Studie, die zeigt, dass bei adipösen Patientinnen und Patienten, ihr kennt sie wahrscheinlich, im mittleren Alter, also für mich jetzt schon jung, aber im Grunde genommen bin ich in mittlerem Alter so
immer 3 Jahre weiter als wir gerade sind.
so um die 50 oder sowas. Diejenigen, die ein bis zwei Weight Cycles durchgemacht haben, die haben noch keine Sarkopenie. Diejenigen, die 3 bis 5 Weight Cycles durchgemacht haben, haben bereits 30% Sarkopenie. Und wenn es mehr sind, dann haben die bis zu 50% Sarkopenie.
Was ist Weight Cycles? Was ist Sarkopenie?
Weight Cycles ist, wenn die Leute abnehmen und das auch schaffen bis zu einem gewissen Grad und dann hinterher wieder zunehmen.
Also ein Jojo-Effekt.
Dass es immer rauf und runter geht. Und
Sarkopenie, das
ist. Sarkopenie heißt, dass die Körperzusammensetzung sich dahingehend ändert, dass die Muskelmasse relativ weniger wird und die Fettmasse zunimmt.
Das heißt, je häufiger die Leute versuchen, auf irgendwelche obstrusen Arten und Weisen Gewicht zu reduzieren, und das gelingt ja meistens.
Genau.
Aber
das Halten ist das Schwierige.
Genau. Je häufiger das passiert, je häufiger Jojo-Effekte, desto wahrscheinlicher verlieren sie immer mehr Muskulatur.
Das ist völlig richtig.
Was hat das für eine Konsequenz dann?
Das hat die Konsequenz, dass ich sag's mal ein bisschen salopp, aber wir alle müssen irgendwann sterben. Und wenn wir es schaffen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs zu überleben, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir an, in Anführungszeichen, Gebrechlichkeit sterben. Das ist dann, jetzt ist der Winter hoffentlich irgendwann vorbei, aber das sind dann, jetzt muss ich wieder vorsichtig sein, die alten Großväter wie ich oder die Großmütter, die dann auf dem Glatteis ausrutschen und dann bei euch in der Ambulanz beziehungsweise in der Notfallambulanz landen mit einem Oberschenkelhalsbruch oder irgend sowas, bettlägerig werden und dann kommt eine Lungenentzündung dazu und dann ist es das irgendwann. Und das ist natürlich abhängig von Muskelkraft oder Gebrechlichkeit. Also in die eine oder positive oder negative Richtung. Und da sind wir bei der Sarkopenie, weil die Muskelkraft bzw. Gebrechlichkeit ist natürlich, wird befördert durch diese Geschichten, durch die Änderung der der Körperzusammensetzung.
Also nur damit wir das für die Hörerinnen und Hörer nochmal so klar formulieren, weil das finde ich eine ganz wichtige Botschaft, dass diese verzweifelten Versuche, sein Gewicht zu reduzieren, mit irgendwelchen Diäten oder letztendlich auch mit den Medikamenten, die im Moment auf dem Markt
genau.
ja gerne on and off verschrieben und auch verwendet werden, dass man sich langfristig metabolisch kränker macht und schadet, indem man, sagen wir mal, von einem normalen, übergewichtigen Ausgangsgewicht ausgeht mit einer gewissen Muskelmasse und einer gewissen Fettmasse. Man hungert oder wie auch immer, führt man den Gewichtsverlust herbei. Das führt dazu, dass man nicht nur Fettgewebe selektiv verliert, sondern eben auch Muskelmasse.
Ja.
Gefolgt vom klassischen Wiederanstieg des Körpergewichts, aber dann überwiegend Fettgewebe und nicht so schnell Muskelmasse.
Korrekt.
Nächster Circle, wieder Gewichtsreduktion, wieder mehr Fett.
Ja.
Und so, so bringe ich mich mit jedem Weight Cycle, hast du es ja genannt, um noch mehr Muskelmasse, was für den Energieumsatz ungemein wichtig ist und auch dann letztendlich der Entstehung von Adipositas mit allen Komplikationen beiträgt.
Ist das richtig? Das ist absolut richtig. Und natürlich ist es auch so, du hast es schon gesagt, für den Energieumsatz, weil wenn natürlich die Muskelmasse nach und nach abnimmt, geht auch der Energieumsatz runter. Das heißt, bei gleicher Nahrungsaufnahme sind wir dann natürlich eher in der Energie, in der positiven Energiebilanz, ganz klar.
Wir empfehlen unseren Patienten zum Beispiel nach einer bariatrischen Operation, nach einem Magenbypass oder einer Magenverkleinerung, auf die Frage hin, was sie denn selber tun können, auch an sportlicher Aktivität, empfehlen wir insbesondere konzentriertes Muskeltraining. Mhm. Viel mehr als jetzt zu joggen oder Velo zu fahren und Cardio-Übungen zu machen.
Gewichte stemmen.
Wir sagen, hier nimm eine Hantel in die Hand und sieh zu, dass du einen dicken Bizeps kriegst, kräftige Beine.
Ja.
Ist das aus physiologischer Sicht?
100% richtig, weil in der Situation steht ja nicht primär kardiovaskulär, also Ausdauer im Vordergrund, sondern steht der Aufbau der Muskel oder der Erhalt der Muskelmasse im Vordergrund. Was im Übrigen, was auch, ich bin nicht sicher, ob das so allgemein bekannt ist, aber auch die Präparate, die jetzt auf dem Markt sind, also die ganzen GLP-1-Rezeptoragonisten.
Wegovy, Mounjaro.
Genau. Ich meine, GLP-1 ist mein Lieblingshormon. Ich habe viel darüber geforscht seit vielen Jahren. Aber die GLP-1-Rezeptoragonisten, da geht natürlich auch Muskelmasse weg. Also und zwar ganz stattlich. Das heißt, die sollten eigentlich auch nur verschrieben werden mit gleichzeitigen, wie du sagst, Andreas, mit gleichzeitigem Muskeltraining und so weiter, um das zumindest zu minimieren oder zu reduzieren, diesen Muskelverlust.
Total wichtiger Punkt. Das ist, also, liebe Hörerinnen und Hörer, viele von euch nehmen GLP-1-Agonisten, also die bekannten Medikamente, früher Ozempic und jetzt auch Wegovy, Mounjaro. Muskeltraining gehört dazu. Und das Absetzen ist dann nichts anderes als ein medikamentös induzierter Jojo-Effekt, oder?
Ja, also es besteht zumindest die Gefahr. Also wenn die Leute das absetzen und wenn sie nicht darauf vorbereitet werden, dann sind sie relativ rasch wieder oben. Ich hatte inzwischen sind es fast 1,5 Jahre, war in New York für einen Vortrag und auf dem Rückflug saß ich neben einer Dame, die, drücken wir es ein bisschen vorsichtig aus, aber übergewichtig war. Sie war auch relativ kurz und ich muss zugeben, wenn ich auf solchen Langstreckenflügen, insbesondere wenn ich an einer Tagung war oder sonst viel geredet habe, bin ich manchmal froh, wenn ich nichts sehe und nichts höre. Also ich kann 8 Stunden, ohne dass ich unfreundlich bin, ich hoffe, ich komme hier nicht als unfreundlich rüber, aber ich kann 8 Stunden im Flugzeug neben jemandem sitzen und außer guten Appetit oder sonst was nichts sagen und bin froh, wenn ich nichts höre. Aber in dem Fall war es so, dass ich zuerst auf meinem Platz saß, was relativ selten vorkommt, und dann kam eben diese Dame, die relativ kurz war und übergewichtig war. Und die wollte ihr Handgepäck oben reinschmeißen. Als relativ höflicher Mensch habe ich ihr natürlich geholfen. Damit fing die Diskussion an. Und als dann das Essen serviert wurde, hat sie mich so schief angeguckt von der Seite und sagte dann so ein bisschen spöttisch, eigentlich sollte ich ja nicht und so weiter. Also der langen Rede kurzer Sinn, sie hatte Ozempic verschrieben bekommen und hat Ozempic genommen für 3 oder 4 Monate. Und da sagte sie, oh, das war wunderbar, es hat fantastisch funktioniert. Aber der Arzt hat mir nicht gesagt, wenn ich aufhöre damit, dass das alles wieder, also kurze Zeit später war ich wieder auf meinem vorangegangenen Gewicht. Also genau das, was ihr gerade angesprochen habt.
Es ist eine lebenslange Therapie, aber das ohne jetzt wie so ein pro-chirurgischer Verschwörungstheoretiker zu klingen, der seine eigene Therapie hier an die Leute bringen möchte.
Ihr habt das Gespräch jetzt nur so gesteuert, dass wir zu diesem Punkt kommen,
das ist mir schon klar. Ganz reiner Zufall. Nee, aber das ist ja deswegen wichtig, weil es ja für die betroffenen Patienten eine segensbringende Medikation sein
Absolut,
kann.
Absolut. Ja.
Also das wollen wir auch nochmal deutlich sagen.
Ja.
Aber es wird ja im Moment häufig auch als Lifestyle-Medikament verwendet. Und da finde ich die Botschaft extrem wichtig, dass wir uns da eigentlich bei unsachgemäßer Anwendung hier Hollywood-Star, Filmpremiere, ich baller mir da 2 Monate mal schnell so ein Mounjaro rein und dann geht's ja auch wieder, dass man sich eigentlich bei konsequentem Weight-Cycling eine Armada an metabolisch potenziell kränkeren und übergewichtigeren Menschen heranzieht,
Absolut.
Weil die sich einfach durch diesen On- und Off-Gebrauch die Körperzusammensetzung ruinieren.
Ja.
Und das ist ein ganz, also ein Medikament, was ursprünglich verwendet wird, um eine Erkrankung zu behandeln, führt bei unsachgemäßer Anwendung potenziell zu einer erhöhten Inzidenz genau dieser Erkrankung.
Ja. Darf ich mal so reinfragen, ist das wissenschaftlich handfest abgesichert, das, was wir gerade sagen?
Ja, absolut, natürlich. Das ist handfest abgesichert. Und das ist, jetzt sind wir wieder bei der Physiologie, ist eine physiologische Notwendigkeit. Wenn du weniger isst, als du an Energie verbrauchst und insbesondere natürlich beim Fasten, Fasten ist ein spezielles Thema, müssen wir jetzt nicht drüber reden, aber beim Fasten, der Körper muss, und das muss, kann man nur dreifach unterstreichen und Ausrufezeichen, muss auch Protein abbauen. Und zwar muss er Protein abbauen, weil er die Glucose produzieren muss, die du nicht aufnimmst, wenn du wenig isst oder nichts isst. Ja? Und warum muss er dazu Protein abbauen? Ja, weil er es aus dem Fettgewebe nicht kriegt. Aus dem Fettgewebe hat er ein bisschen Glycerin, das geht natürlich in die Gluconeogenese, aber das reicht nicht. Die Fettsäuren können nicht in Glucose umgewandelt werden, zumindest nicht unmittelbar, das geht nur über 5 Umwege. Das heißt, die einzige Möglichkeit, dass der Körper Glucose kriegen kann, die er braucht, ist durch den Proteinabbau. Und wenn wir jetzt anschauen, was wir an Protein im Körper haben, haben wir insgesamt nicht so viel. Das wird häufig überschätzt, was wir an Protein haben. Und wenn du davon dann, und es gibt Bilanzstudien diesbezüglich, wenn du von diesem Protein dann am Tag in der ersten Phase Größenordnung 80 Gramm abbaust, das ist Muskelprotein, weil das andere Protein, das wir im Körper haben, zum Beispiel Kollagen, ist in der Haut, in den Knochen, das wird nicht abgebaut. Das heißt, es wird primär Muskelprotein abgebaut. Und wenn du da am Tag am Anfang 80 Gramm und dann später, wenn der Organismus auf Proteinsparflamme geht, dann sind es immer noch 25 oder 30 Gramm oder irgend sowas. Und wenn du das natürlich aufaddierst, dann kommst du auf ganz schöne Mengen von Protein, die da abgebaut werden. Also es ist nicht so, dass es gibt kein Fasten ohne Proteinabbau. Das ist ein Mythos, den man immer wieder sieht, der aber unsinnig ist. Punkt.
Jetzt könnte natürlich jemand sagen, na, dann nehme ich ein bisschen Proteinpulver, 80 Gramm am Tag und dann habe ich das doch ausgeglichen.
Ja und nein. Also sicherlich kann man mit der Ernährung diesbezüglich was machen und kann das vermindern, also diesen Proteinabbau. Was ich jetzt gesagt habe, war bei absolutem Fasten. Und man kann das reduzieren natürlich durch die Ernährung. Und was du gerade sagst, Andreas, wenn man proteinreich oder Proteinpulver oder was auch immer macht, kann man das mindern. Aber ganz verhindern lässt sich's nicht.
Okay. Also ganz wichtig auch für die bariatrischen Patienten in dem Zusammenhang, Eiweißzufuhr.
Ja.
Aufgrund des veränderten Magen-Darm-Traktes sowieso eine reduzierte Eiweißaufnahme, nicht nur weil der Magen aus der Passage entnommen worden ist, sondern weil auch große Teile des Darms keine Nahrung mehr sehen. Plus, sag mal, eine gewichtsreduzierende Phase, um da den Muskelabbau
zu reduzieren.
Verhindern kann man ihn nicht reduzieren. Eiweißzufuhr und, so wie du gesagt hast, Muskeltraining, also Widerstandstraining letztendlich, um ganz gezielt Muskelmasse aufzubauen, weil sonst wird es metabolisch schwierig und auch von der Gewichtsstabilität her schwierig, muss man sagen, das Gewicht dann zu halten.
Richtig.
Ja, wahnsinnig interessant. Eigentlich haben wir das Hauptziel des heutigen Podcasts schon erreicht. Wir haben die GLP-1-Rezeptor-Analoga gebasht.
da wollte ich aber nicht unbedingt dabei helfen, weil das GLP-1 ist natürlich ein faszinierendes Hormon.
Wir haben dich sowas von manipuliert und instrumentalisiert, du hast das gar nicht gemerkt. Nee, aber also ich sage das gerne nochmal, das sind wirklich segensreiche Medikamente.
Ja.
Und wir brauchen sie, um auch die Betroffenen mit Adipositas zu behandeln, genauso wie es die Chirurgie braucht. Und weder das eine oder das andere wird helfen, brauchen sowieso Prävention, Aufklärung, Nahrungsmittelindustrie, darüber können wir heute nicht sprechen.
Ja, von dem wir immer warnen, ist halt dieser völlig kritiklose Einsatz Klar. von GLP-1 Analoga als Lifestyle-Medikation, also on-off, wir gucken mal, dass wir 4 Kilo bis zur Fete in 8 Wochen
genau.
abgenommen bis, haben, bis zum
für
Urlaub.
Für die Bikini-Figur oder irgend sowas.
Und weil das ist halt desolat im mittel- und langfristigen Verlauf.
Ich würde jetzt gerne trotzdem noch mal kurz auf den Hypothalamus zu sprechen kommen. Damit haben wir ja angefangen mit der Regulation von Hunger. Ich nehme da jetzt Appetit mal mit dazu. Belohnungen haben wir noch nicht ganz abgearbeitet.
Nein.
Energieumsatz haben wir besprochen, braunes Fettgewebe, Muskelmasse. Eben. Aber vieles von dem, was wir jetzt mal so besprochen haben, dreht sich ja vor allen Dingen darum, wie viel wir essen, oder? Also die reine Menge, mehr, weniger, ich bin satt, ich esse. Aber das ist ja nur ein Aspekt des Essens.
Ganz genau.
Ein ganz wichtiger Aspekt des Essens ist ja auch, was möchte ich essen? Also worauf habe ich Lust? Bin ich jetzt eher süß, zuckerhaltig unterwegs? Bin ich jetzt eher der deftige, fettreiche, salzige Typ? Wird das auch im Hypothalamus gesteuert?
Also da spielt der Hypothalamus auch eine Rolle. Und das ist eben, wie wir vorhin schon angedeutet haben, das ist natürlich sehr komplex, aber das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Ernährung, das ist völlig klar. Und fangen wir vielleicht zuerst mit dem Süß an diesbezüglich. Also eben, ich habe bereits gesagt, wenn Essen eine masochistische Übung wäre, dann gäbe es uns schon längst nicht mehr. Warum haben wir alle diesen, in Anführungszeichen, süßen Zahn mehr oder weniger stark ausgeprägt? Das ist, diese Süßpräferenz findet man unmittelbar nach der Geburt bereits. Ein Mann namens Steiner hat seine ganze Karriere damit verbracht, das zu zeigen. Er hat neugeborene Kinder hat er genommen und hat denen unterschiedliche Lösungen auf die Lippen beziehungsweise auf die Zunge geträufelt, noch vor dem ersten Kontakt mit Muttermilch, und hat dort festgestellt, dass wir eine angeborene Präferenz für süß und eine angeborene Aversion gegenüber bitter haben. Bei sauer ist es auch eher eine Aversion, und bei salzig ist es ein bisschen konzentrationsabhängig, also da gibt es gewisse Variablen. Aber diese Süßpräferenz, die wir haben, oder dieser süße Zahn, hat natürlich auch wieder mit der Physiologie zu tun. Wenn ihr euch anschaut, was wir an Kohlenhydratreserven im Körper haben, dann haben wir da eigentlich nur Zuckerreserven im Körper haben. Dann haben wir da eigentlich nur die Leber und die Muskulatur, wobei in der Muskulatur etwas mehr ist als in der Leber insgesamt. Aber diese Vorräte, die reichen nicht lange. Kommt noch hinzu, dass die Glucose aus der Muskulatur, also der Zucker aus der Muskulatur, nicht unmittelbar verwendet werden kann, um den Blutglucose, den Blutzuckerspiegel konstant zu halten, weil in der Muskulatur die Glucose-6-Phosphatase fehlt. Das heißt also, das Glucose-6-Phosphat, das aus dem Glykogenabbau entsteht, kann nicht dephosphoryliert werden, und dementsprechend kann die Glucose nicht aus der Muskelzelle raus. In der Leber funktioniert es, also das Leberglykogen kann verwendet werden, dafür ist Muskelglykogen nicht. Kurzum, lange Rede, kurzer Sinn, ist, dass die Glucosevorräte relativ rasch erschöpft sind. Wir haben aber einige Gewebe im Körper, die Glucose brauchen. Dann kommt als erstes immer, wenn man sowas anspricht, kommt als erstes das Gehirn. Das stimmt nur zum Teil. Das Gehirn bevorzugt die Glucose, kann aber durchaus zu einem relativ großen Teil auf Ketonkörper umsteigen. Aber es gibt andere Gewebe, die obligat auf Glucose angewiesen sind, zum Beispiel die Erythrozyten. Und wenn man die Erythrozyten als ein Gewebe betrachtet, dann ist das natürlich nicht zu vernachlässigen.
Das sind die roten Blutkörperchen.
Die haben keine Mitochondrien, das heißt, die können nichts anderes verstoffwechseln als Glucose. Das heißt, die brauchen obligat Glucose. Das bedeutet, insgesamt ist es fürs Gehirn und für die roten Blutkörperchen und für ein paar andere Sachen wichtig, dass immer eine gewisse Menge an Glucose vorhanden ist. Und dementsprechend ist es von der Natur so eingerichtet, dass wir süß bevorzugen. Also das ist ein bisschen vereinfacht teleologisch jetzt, aber es macht physiologisch durchaus Sinn, dass wir diesen süßen Zahn haben.
Weil und so viele Körperfunktionen
davon abhängig sind. Und dieser süße Zahn, das ist die Grundlage dafür, ist die, dass die Süßrezeptoren in der Mundhöhle quasi unmittelbar mit dem Dopaminergensystem im Gehirn verbunden sind. Mit dem Belohnungssystem im Gehirn verbunden sind. Das heißt, wenn die Süßrezeptoren gereizt werden, dann wird das eingeschaltet, und damit wird das quasi, ist das sich selbst verstärkend oder was auch immer, dass man dann das besonders gern mag. Also zur Glukose.
Darf ich da noch mal kurz einhaken? Genau. Also das Baby, das sich freut, wenn man Blutzucker auf die Lippe...
Ja.
Das, nicht Blut.
Nicht Zucker, Blutzucker, also sondern Zucker.
Zucker.
Einfach Zucker.
Okay. Ja, das wäre für mein nächstes Experiment auch eine wichtige Information gewesen.
Das wäre das Vampirbaby bevorzugt Blut.
Ja. Bei dir muss das Wein gewesen sein, habe ich gerade gedacht. Der kleine Andreas Thalheimer kriegt einen Tropfen Weinzucker. Sauvignon Blanc auf die Unterlippe getropft und freut sich.
Touché.
Also,
Vielleicht besser Sautern dann, weil es
ist deswegen so wichtig. Also wir bevorzugen Zucker in der Nahrung und zwar wir alle, weil wirklich wichtige zentrale Körperfunktionen
davon abhängig sind.
Ganz genau.
Korrekt.
Wieso haben dann manche Patientinnen oder Patienten dann tatsächlich so einen überschießenden Hunger, Zuckerbedarf? Was läuft da schief? Kann man das, lässt sich das einfach sagen, was da dysreguliert ist?
Also, das kann auf unterschiedlichen Ebenen sein. Es gibt diesbezüglich drei oder vier Stufen der genetischen Modifikation. Die erste Stufe ist sicherlich beim Süßrezeptor selbst, wo es bestimmte Polymorphismen gibt. Zum einen in der Struktur des Rezeptors. Da gibt's eine ganze Latte davon, die eben, wie sollte man das jetzt leicht verständlich erklären? Die bewirken, dass das Signal, das vom Rezeptor dann über die ableitenden Nerven weitergeht, unterschiedlich stark ist in Abhängigkeit von der Konzentration. Oder sagen wir so, bei dir ist das vielleicht bereits sehr stark mit relativ wenig Zucker. Bei mir ist es erst stark oder gleich stark mit deutlich mehr Zucker. Also dass da im Aufbau des Rezeptors ein Unterschied ist.
Also abhängig von der Empfindlichkeit des Rezeptors. Also ich esse Zucker und in meiner Mundhöhle gibt es Rezeptoren, die diesen Zucker feststellen.
Ja.
Und abhängig davon, wie dieser Zuckerrezeptor individuell genetisch aussieht, schmecken du und ich dann Zucker unterschiedlich stark.
Wir müssen nicht unbedingt unterschiedlich stark schmecken, aber das Signal, das von den Rezeptoren dann zum Gehirn geht und dann das nachfolgende veranlasst, kann unterschiedlich sein.
Einfach nicht dem Alan erzählen, dass mir dieser Lapsus gerade Alan ist ein guter Freund von uns beiden, Geschmacksexperte.
Spezialist-Experte.
Der nur noch mit dem Kopf geschüttelt hätte, wenn ich diese feine Nuance wenn die nicht korrigiert worden
wäre. Der würde wahrscheinlich auch mit dem Kopf schütteln, wenn er hören würde, was ich hier von mir gebe. Aber
ja gut, Alan schüttelt sehr häufig und sehr lange.
Das ist richtig, ja.
Grüße gehen raus.
Er kann uns nicht verstehen, weil er kein Deutsch versteht.
Doch, gut, kann er sagen. Gut und danke.
Ja.
Danke. Ja, richtig. Genau. Und das auch noch.
Ja.
Also es gibt Unterschiede.
Es gibt Unterschiede auf verschiedenen Stufen. Einmal der Rezeptor, dann gibt es noch auf der Ebene des Mechanismus, der dem Rezeptor nachgeschaltet ist, und dann gibt es auch noch genetische Modifikationen oder Variationen, sollte ich sagen, Polymorphismen im Bereich der Dopaminrezeptoren, also Dopamin wie der Belohnungssystem, wie der Andreas vorhin gesagt hat, wo dann eben hier unterschiedliche, also was bedeuten kann, dass das Signal unterschiedlich prozessiert wird, unterschiedlich behandelt wird und das dann eben unterschiedliche Auswirkungen hat.
Also ich versuche nochmal. Also man nimmt Zucker auf in den Mund und an drei verschiedenen Stellen, grob, es gibt wahrscheinlich noch mehr, aber drei, die du jetzt gewählt hast, gibt es Unterschiede in der Art und Weise, wie der Zucker letztendlich physiologisch wahrgenommen wird.
Genau.
Entweder auf Ebene Mundhöhle, da wo der Zucker von einem Rezeptor, so nennt man das, festgestellt wird, da ist was Süßes, wir schmecken etwas Süßes. Dann in der Art und Weise, wie dieses Signal, das von diesem Rezeptor ausgelöst wird, verarbeitet wird.
Korrekt.
Und an letzter Instanz dann, und dann sind wir wieder beim Hypothalamus, wie die Information, die ins Gehirn geliefert wird, dann auf der Gehirnebene verarbeitet wird.
Wobei das ist jetzt, also um ganz korrekt zu sein, das Belohnungssystem ist natürlich nicht nur der Hypothalamus, sondern das dopaminerge System ist was anderes, aber es kommt letztlich auch wieder zurück zum Hypothalamus, also von die entsprechenden Signale gehen wieder zurück zum Hypothalamus und beeinflussen dann beispielsweise diese HGRP-Neurone, die wir ganz am Anfang erwähnt haben.
Alles startet und endet im Hypothalamus.
Im Hypothalamus.
Und wie ist es dann bei jemandem, der zum Beispiel an Adipositas leidet? Der einfach einen überschießenden Bedarf an, an Zuckerkonsum hat oder Zuckerhunger?
Da gibt es zwei verschiedene Theorien und ich bin nicht sicher, ob es bereits geklärt ist, wie, wo, was letztlich der Fall ist. Das eine ist die, dass die Leute, also mit dem überschießenden Bedarf oder die eben sehr viel, dass die eine geringere Dopaminausschüttung haben und um dann eben das gleiche Signal, also den gleichen Belohnungseffekt zu kriegen, einfach mehr davon nehmen. Und das andere ist das, dass sie eine überschießende Dopaminausschüttung haben oder überschießende Reaktion haben und dass sie aus anderen Gründen quasi darauf angewiesen sind. Also das kann in beide Richtungen gehen. Und möglicherweise ist an beiden was dran. Ich meine, wir haben jetzt ja erst kürzlich gesehen mit den GLP-1-Rezeptoragonisten, also mit der Kombination, dass es sowohl mit GLP-Rezeptor,
also Mounjaro aktuell.
Genau. Sowohl mit GIP-Rezeptor-Agonisten als auch mit Antagonisten, die können im Prinzip den gleichen Effekt haben, was zunächst mal völlig unsinnig aussieht. Aber in einem Fall wird der GLP-1-Effekt verstärkt oder der Effekt von den GLP-1-Rezeptor-Agonisten verstärkt. Im anderen Fall ist es ein unabhängiger Effekt, der aber insgesamt dann trotzdem dazu beiträgt, dass es einen stärkeren Effekt hat im Prinzip.
Ein Haufen Informationen jetzt. Am Ende steht und fällt alles im Kopf. Und ich fand das total spannend natürlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer, dass du sagst, Adipositas ist, naja, das darf man gerne sagen, eine neurologische Erkrankung.
Ja.
Die dann zu ganz bestimmten Stoffwechselveränderungen führt. Mhm. Und es ist, das kann man wissenschaftlich abgesichert definitiv behaupten, keine selbstverschuldete, aufgrund von Willensschwachheit entstandene Situation.
Nein, ist ganz sicher so, ja.
Trotzdem das Gefühl, dass wir hier nur so ganz oberflächlich an der Oberfläche gekratzt haben von dem, was der Wolfgang so alles weiß, das, was die Hörerinnen und Hörer ja nicht sehen können, noch nicht, wir arbeiten an einem Podcaststudio, ist, wie hart der Wolfgang daran gearbeitet hat, diese ganzen Fachbegriffe, die in seinem Kopf da entstanden sind bei unseren Fragen, so halbwegs für Nicht-Physiologen und Nicht-Wissenschaftler verständlich zu machen. Und ich finde, das ist dir sehr gut gelungen.
Vielen Dank. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, es ist mir einigermaßen gelungen wenigstens.
Das ist dir sehr gut gelungen. Aber ich hab mal wieder, wie immer, nach jedem guten Podcast mehr Fragen als Antworten. Wie ist es mit dem Belohnungssystem, dieses Dopaminsystem, was du jetzt mehrmals erwähnt hast, ist sicherlich ein oder zwei Folgen wert, sich darüber mal Gedanken zu machen. Das ist nämlich wirklich wichtig. Energieumsatz finde ich, Nahrungsmittelwahl, es gibt so viele interessante Themen. Und ich würde mich freuen, wenn das nicht das letzte Mal war, dass wir uns hier getroffen haben und uns über diese Zusammenhänge miteinander unterhalten haben.
Also solange du mir einen Kaffee anbietest, kannst du mich jederzeit wieder hierher einladen.
Du kriegst auch drei. Ich habe gesehen, du hattest Bedarf nach drei. Du hattest deinen schon nach 10 Minuten weggetrunken und dann verzweifelt in die leere Tasse geguckt. Also das nächste Mal habe ich mehr da versprochen.
Gut. Vielen Dank fürs Kommen, Wolfgang. Es hat uns sehr, sehr große Freude gemacht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und dann können unsere Hörerinnen und Hörer uns hoffentlich auch tatsächlich sehen.
Wow, da muss ich vorher noch zum Friseur gehen. Und mich rasieren vielleicht.
Nee, das ist gut, kriegst meine Mütze.
Also. Okay. Alles also, Gute für euch und bis bald. Ciao.
Bis bald. Tschüss.
Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du etwas zurückgeben möchtest, dann lass gerne eine Bewertung da. Das geht in Apple Podcast mit einer Sternebewertung und oder Rezension oder in Spotify mit einer Sternebewertung in der mobilen Ansicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.